Lukas, weißt du, dass ein Wal diese Woche, also eigentlich gerade erst vorgestern, ganze 8,6 Milliarden Dollar an Bitcoin bewegt hat?
Ja, brutal. Ich frage mich, wie viel es kostet dort. Vermutlich ein
Ja,
paar
brutal.
Cent. Mit Bitcoin ist einiges
Ja,
möglich.
heftig. Und vor allem dieser Wal, der ist ja nach langer, langer Zeit erwacht, aber dazu mehr auch in dieser Folge. Und wir reden heute unter anderem eben über diesen Wal. Wir reden über die Renaissance der Kryptokredite, über die Big Beautiful Pill, reden wir ganz kurz, über einen Solana-ETF, der jetzt gestartet ist, ohne Zulassung übrigens, und über das erste BNB-Reserveunternehmen, das auch gestartet hat, sowie über Chainlink. Wieder mal Chainlink, Lukas, du magst Chainlink-Infos
Jawohl,
sowieso.
immer.
Genau, und wir reden über Bakkt. Bakkt ist zurück, genau,
Back is back.
und die Woche der tokenisierten Aktien. Und damit starten wir heute rein, Lukas. Was ist die Blockzeit und wie schaut es aus auf den Märkten?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, ich freue mich, zurück zu sein. Starten wir gleich rein. Die Blockzeit ist 904311 und wir haben einen, jetzt gerade, während wir darüber sprechen, sehr gute Entwicklung von Bitcoin wieder. Wir haben ja diese Woche fast ein neues All-Time-High schon gesehen. Also es ging in die Richtung, aber dann ist eben dieser Wal aufgewacht. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst verbreitet, weil er 80.000 Bitcoin ja verschoben hat. Und dann ging der Preis ein bisschen runter. Aber jetzt gerade sind wir bei 109.000, relativ exakt 109.000 Dollar für Bitcoin. Das ist ein Anstieg von 1% in 7 Tagen. Also generell eine ruhige Woche eigentlich, wenn wir uns die anderen Preise so ansehen. Schon alles sehr positiv, aber nicht so extreme Bewegungen. Also Ethereum 4,68%. Tether natürlich bei 0, XRP 4%, BNB bei 2%, Solana ungefähr 0,4% gesunken. Grundsätzlich eine angenehme Woche, dafür, dass Sommer ist und viele Leute im Urlaub sind, bewegen sich auch die Preise nicht so stark, würde ich sagen.
Angenehm, wir wollen doch, dass rauf geht, Lukas.
Ja, rauf geht's. Schauen wir uns die großen Gewinner an dieser Woche. Das ist lustigerweise sind das Bonk und die Pudgy Penguins, also zwei quasi Meme-Coins, kann man sagen.
Nicht schon wieder.
Ich schon wieder, doch auch. Aber der Grund bei beiden ist ziemlich interessant. Beide haben vermutlich bald einen Exchange-Traded Fund, einen Meme-Coin-ETF. Also bei Bonk und bei Pudgy steigt der Preis. Also Bonk bei 56% in 7 Tagen nach oben gestiegen. Pudgy Penguins ein bisschen weniger, bei 16% nur in der Gegend. Aber die sind gestiegen, weil Leute wirklich als nächstes die Meme-Coin-ETFs starten wollen. Und dementsprechend, also Bonk hat jetzt auch über 1 Million Unique Holders, also Wallet-Adressen, die Bonk diese Meme-Coin halten. Und bei Pudgy Penguins geht es in eine ähnliche Richtung, deswegen steigen die relativ stark. Dahinter ist Floki, auch eine Meme-Coin. Und Arbitrum steigt, wie wir hier sehen. Das werden wir gleich mehr im Detail besprechen, weil Arbitrum wurde ausgewählt natürlich als die Plattform, die diese Tokenized Stocks, die wir später besprechen werden im News-Update, abbilden wird. Und dann sehen wir auch darunter wieder Dogwith Head, also viele Meme-Coins. Aber unter den größten Gewinnern dieses Mal Ethereum, Platz 9, unter den größten Gewinnern, also relativ nette Entwicklung. Bei den größten Verlierern jetzt nichts zu Besonderes diese Woche passiert, muss ich sagen. Also Jito ist gefallen um 14%. Pi ist auch um 14% gefallen. Pi, da haben wir ja vor allem, du hast ja relativ oft davon gewarnt schon in diesem Podcast, in Marktupdates, weil eben Pi.
Ja, es geht jetzt in die Richtung,
genau,
in die man vermutet, dass es geht.
Es ist einfach nicht verständlich, warum die so einen riesigen Marktcap haben. Und sie haben eben Circulating Supply von, keine Ahnung, wie viel, 95% ist noch nicht am Markt. Das heißt, also, da ist noch sehr viel Token dahinter, das nicht am Markt ist. Die Menge, macht ganz gefährlich. Also sowas sollte man in der Regel nicht halten. No financial advice, aber es ist ziemlich klar, was hier passieren könnte, wenn zu viel Circulating Supply da auf den Markt kommt. Grundsätzlich angenehme Woche. Dann steigen wir gleich ein in den generellen Kryptomarket Overview. Wir haben 3,36 Billionen an Marktkapitalisierung, also den Wert, den haben wir schon öfter gesehen jetzt in letzter Zeit. Wir kommen nicht ganz so drüber hinaus über diese Marktkapitalisierung. Wobei, man muss sagen, der Fear and Greed Index, dafür, dass jetzt gerade Bitcoin relativ stark steigt, ist der Fear and Greed Index gerade mal bei 50 angesiedelt, das ist von 100 Punkten. Das heißt, wir sind mitten in einem neutralen Bereich. Was grundsätzlich gut sein kann, was bedeutet nämlich, dass wir noch nicht zu schnell, zu stark gestiegen sind, was viel Potenzial für weiteres Wachstum in Preisen, zum Beispiel von Bitcoin jetzt bedeuten könnte. Das ist ein starker Indikator dafür.
Ja, weil 108 und 109, das haben wir ja schon mehrmals gesehen jetzt. Das ist schon wieder langweilig. Mhm. Der Markt will höhere Bitcoin-Werte sehen. Nur dann geht er in diese Gierphase über. Und ja, und die Angstphase kommt erst zurück, wenn wir wahrscheinlich unter 100 gehen. Also so weit, so gut ist das relativ natürlich. 50 ist ein toller Wert. Da kann man davon ausgehen, dass natürlich der Markt sich relativ solide jetzt auch weiter nach oben bewegen wird in den nächsten
zwei Wochen. Sofern ich wieder irgendwas gesehen habe. Das letzte Mal haben wir gesagt, ja, alle Zeichen sind auf grün und dann gab es eben halt den Iran-Konflikt und es gibt immer irgendwas, was passieren kann aus dem Irgendwo. Aber grundsätzlich, die Grundlagen sind da für weiteres Wachstum. Bitcoin-Dominanz bei 65% in der Gegend. Die Krypto-ETF, Net-Inflows, die schauen wir uns an, also die Inflows von Geld in die Exchange-Traded-Fonds von Bitcoin, die sind relativ gut jetzt in letzter Zeit. Also wenn wir das letzten 30 Tage hier anschauen, gibt es einen Tag, wo wir quasi auf Null waren und gibt es einen Tag, wo es relativ nach unten ging, aber eigentlich ist sehr viel Wachstum auch zu verzeichnen. Also es ist, wie gesagt, echtes Geld, Fiat-Geld, das in ETFs reinwandert, um Bitcoin zu kaufen.
Ja, aber halt leider nicht in die Kryptowelt eigentlich, genau, sondern in den TradFi, in die TradFi-Krypto-Produkte läuft dieses Geld.
Ja, lustiger Hinweis an der Stelle gleich, was bei BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, die haben ja einen riesen Fonds, das ist der S&P 500 ETF und der Bitcoin-ETF hat mehr Umsatz generiert als der S&P 500 ETF in dem Fall. Also das ist wirklich ein brutales Erfolgsprodukt, was aber auch heißt, viel Volatilität. Also natürlich.
Aber wie wird da dieser Umsatz generiert? Ist das die Gebühren des Kaufs? Wird da einfach so viel mehr gekauft gerade?
Ich glaube eben, dass es dass auch ein Grund ist, dass viel mehr gekauft und verkauft wird, dass es einfach generell volatiler ist und so weiter. Aber genau muss man sich so anschauen, woher das kommt, ja. Aber gut. Und wir haben ja schon
oder
ausgerufen.
Der Krypto-ETF ist einfach so viel teurer.
Ja. Naja, das ist halt ziemlich billig. Ich glaube, 0,1% habe ich im Kopf, oder? In Gebühren, also relativ günstig.
Ja, es muss ja, wenn es keine teure, es gibt ja teurere Produkte von denen. Ja. Also es muss schon am Volumen liegen.
Okay, dann schauen wir weiter in die Welt der Stablecoins. Wir haben ja den Stablecoin-Summer ausgerufen, weil in Stablecoins geht es ja so gut, weil die Nachfrage nach diesem Produkt ist hoch. Der Genius Act wird diesem Sommer vermutlich schon in den USA kommen. Also die Regulation für die Stablecoins. Auch hier sind wir mit 0,71% in 7 Tagen. Das ist aber 1,8 Milliarden an Wachstum, an Volumen von Stablecoins. Natürlich ganz stark wieder Tether in die Richtung mit 7-Tages-Wachstum von 0,65 und dahinter die USD-Coin. Also Circle, denen geht es ja auch ganz gut. Die entwickeln sich weiter. Die wollen ja auch zu einer Bank werden oder haben jetzt diese Lizenz angefragt in den USA, dass sie eine Bank sein dürfen zusätzlich. Dass sie auch diese Stablecoins, also das Problem ist ja auch mit denen, bei USDC vor allem, dass die halt ihr echtes Geld, das die Tokens repräsentiert, diese Stablecoins, ja in verschiedene Banken halten müssen. Und die sagen, es ist klüger für sie, dass sie selbst eine Bank werden, um auf ihr eigenes Geld aufzupassen. Weil die haben ja schon 2023 die Erfahrung gemacht mit der Silicon Valley Bank, die da pleite ging, damit hier nichts Gröberes passiert. Und USD ist die Pact damals. Also die wollen dementsprechend eine Bank werden. Aber gehen wir weiter im Market Update. Wir schauen uns.
Da gibt es viele, die jetzt eine Bank werden wollen, natürlich, beziehungsweise viele Banken, die ihr eigenen Stablecoin rausbringen, weil das natürlich ein gutes Geschäft ist, seine eigenen Assets zu verbreiten.
Ja, und es ist auch so, dass die Regulation, also die MiCA-Regulation in Europa und die Genius-Regulation in den USA auch das für Banken attraktiv macht, natürlich jetzt zu machen. Und beim DeFi-Bereich, obwohl es dem Altcoin-Markt nicht so gut geht, auch hier sieht man Wachstum, 114 Milliarden sind hier in diesem Markt investiert. Die größten Protokolle natürlich Aave, Lido, Eigenlayer und eben immer stärker Binance staked Ethereum mit 8% in 7 Tagen. Relativ coole Sache. Ja. Es scheint langsam ein guter Markt zu werden. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass dieser Sommer einfach jetzt ruhig wird und sich die Sachen gut entwickeln können. Mal ohne viel Chaos im Markt, ohne viel Donald Trump-Regulationen, Geschichten und so weiter. Schauen wir hier noch unser Lieblingsmodell, das Bitcoin Power Law. Wir sollten bei ca. 120 schon sein, nach diesem, wenn wir sagen, den Mittelwert annehmen würden jetzt bei diesem Modell. Wir sind bei 109, also wir sind quasi unterbewertet, aber es gibt viele gute Gründe, warum das so ist. Und eines Tages, glaube ich, werden wir mal diese grüne Linie hier in der Mitte wieder durchbrechen und nach oben schauen, hoffe ich. Was denkst du, Alex?
Müssen wir fast. Wenn man zum Allzeithoch will, dann muss man die durchbrechen. Ah, ja. Beziehungsweise wir könnten natürlich auch darunter bleiben. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, weil geht davon aus, dass wenn wir das Allzeithoch durchbrechen, dann wird eine gewisse Euphorie wieder da sein und dann geht es noch ein Stück höher und dann sind wir sicher bei diesen 120. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht fallen werden. Und geschichtlich ist das natürlich dieser Erwartungswert, um den das meistens herumtanzt. Das heißt, das wird manchmal billiger, wie man es im Bärenmarkt zuletzt gesehen hat, auch 2023 waren wir wirklich sehr weit unten dann am Jahresende. Und wir sehen dann halt immer wieder in diesen Bullenmarktjahren, dass das wirklich deutlich auch darüber hinausgeht. Also wir können schon warten darauf, dass es auf 200, 300.000 Dollar wahrscheinlich geht. Ich will jetzt an dieser Stelle natürlich keine Preisprognose abgeben. Ich sage nur, das Modell zeigt oder im Modell sieht es aus, als wäre das durchaus wahrscheinlich, dass wir auf auch 200 bis 300 oder sogar noch höher gehen.
Aber cool, wir wachsen gesund und warum wir so gesund wachsen, schauen wir uns doch in die News jetzt an, oder?
Jawohl, machen wir das. Was haben wir heute Neues zu berichten? Und zwar, wir haben den Bitcoin-Wahl, von dem wir schon im Intro kurz gesprochen haben. Der hat nämlich Ende der Woche auf einmal, nachdem dieses Allzeithoch zum Greifen nah war, der Lukas hat schon gesagt, da hat er am Freitag dann plötzlich diese Bitcoins bewegt und das sind ganze 80.000 Stück. Und wenn man ein bisschen rechnen kann, 80.000 mal 109.000 oder wie viel kostet der Bitcoin jetzt? Es sind fast 9 Milliarden müssten es zum jetzigen Preis natürlich sein. Also der Bitcoin hatte es dann durch diese Gerüchte, die aufkamen, sehr, sehr schwer. Was ist passiert? Tatsächlich ein Bitcoin-OG, der mindestens 80.000 Bitcoin besitzt, das weiß man. Ob er noch mehr besitzt, wissen wir nicht. Aber er hat diese 80.000 Bitcoin alle am gleichen Tag, dann am 4. Juli, bewegt. Und das Ganze nach über 14 Jahren, ohne die jemals anzurühren. Also zuletzt wurden die bewegt davor, und zwar zwei Wallets am 2. April 2011. Also was heißt bewegt? Die haben dort Bitcoin erhalten. Also insgesamt hat er 8 Wallets angelegt. Und verteilt auf diese 8 Wallets hat dieser Ur-Bitcoiner 2011 eben 80.000 Bitcoin verteilt zu je 10.000 Bitcoin. Und zwei dieser Wallets haben am 2. April 2011 bereits 10.000 Bitcoin erhalten. Das waren damals bei einem Bitcoin-Preis von 78 Dollar Cent. Also der hat sage und schreibe 15.600 Dollar bezahlt damals für diese Bitcoin. Und die sind heute ca. 2,2 Milliarden Dollar wert. Die anderen 6 Wallets, also insgesamt sind es ja 8, die haben dann am 4. Mai 2011 gesammelt 60.000 Bitcoin erhalten, also jeweils wieder 10.000 zu einem Preis von damals 3,37 Dollar pro Bitcoin. Also nach wie vor ein richtig guter Deal. Haben aber schon 202.000 Dollar damals gekostet und sind jetzt 6,5 Milliarden Dollar wert. Also der Wahl ist ordentlich im Plus und am Freitag hat er dann alle dieser Bitcoins verschoben, nicht auf einmal, aber nacheinander. Zuerst kam noch die Neuigkeit, 2 der 6 Wallets wurden bewegt und dann im Laufe des Tages ist rausgekommen, dass es dann am Ende wirklich alle Wallets waren. Und da kamen natürlich wieder diese klassischen Gerüchte auf, es könnte sich um den ominösen Satoshi Nakamoto, um den Bitcoin-Erfinder selbst handeln. Muss man bald einmal sagen, 2011 ist schon relativ spät, unter Anführungszeichen. Also da war Bitcoin ja schon 2 Jahre im Einsatz. Da war Satoshi zwar noch da, aber da gab es schon bedeutend mehr Menschen, die auch Bitcoin besessen haben zu diesem Zeitpunkt. Also es ist vermutlich nicht Satoshi Nakamoto, kann ich an dieser Stelle sagen. Gestern hat sich dann die Kryptoanalyse-Plattform Arkham zu Wort gemeldet auf X auch, dass es sich bei den 8 Transaktionen vermutlich nur um Wallet-Upgrades handelt. Also diese 14 Jahre alten Wallets, die da verwendet wurden, die hatten eben auch einen alten Wallet-Standard von vor 14 Jahren. Sicher. Und dieser ist aus heutiger Sicht extrem unsicher. Das heißt, diese Adressen, die man aus daran erkennt, dass sie mit einem 1er beginnen, die gibt es heute nicht mehr. Heute verwendet man diese Adressen nach dem Standard BC1Q. So beginnt heute jede gängige Bitcoin-Adresse. Und der hat das jetzt quasi abgedatet, indem er das auf neue Wallets geschickt hat, die diesen neuen Bitcoin-Standard haben. Das ist die Vermutung. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Wahl irgendeine Intention hat, diese Bitcoin zu verkaufen. Das heißt, ja, möglicherweise wird er einfach weiter hodeln, bis Bitcoin statt 100.000 eine Million wert
absoluter
ist.
Absoluter Sigma.
Und dann ist er, also, dann ist er stinkreich.
Cooler Typ einfach auch. Der hat einfach Milliarden verschoben ohne Testtransaktion. Der hat einfach gesagt, ja, er schickt es da. Die Leute waren alle beeindruckt. Also der hat sehr wenige Sicherheitsstandards eingehalten und schickt einfach auch eine Transaktion.
Also Lukas, das mit dieser Testtransaktion, wenn man sich nicht auskennt, okay, kann man das schon machen. Aber ich habe einmal eine Testtransaktion gemacht und genau das war dann, wo ich meinen größten Fehler gemacht habe, weil ich dann bei der zweiten Transaktion nämlich mich verschickt habe.
Oh, scheiße.
Und hätte ich diese Testtransaktion nicht gemacht, hätte ich nicht dann, hallo Dri, geht schon, die zweite Transaktion gemacht. Also mein größter Fehler beim Verschicken von Kryptowährungen ist mir dann passiert, als ich eine Testtransaktion gemacht habe. Die Testtransaktion, die kam ganz normal an.
Oje, das tut mir leid.
Aber das waren dann irgendwie, weiß ich nicht, $10, die sind gut angekommen. Die restlichen Dollar damals sind nicht angekommen, weil ich durch eine Wallet, die ich verwendet habe, die Funktion verwendet habe, die letzte Wallet wieder zu verwenden und das hat nicht so funktioniert wie erwartet. Und dann wurde das an eine falsche Wallet geschickt. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass eine Testtransaktion zwingend notwendig ist, wenn man weiß, was man tut. Also kann man durchaus machen natürlich, wenn man sich in Krypto noch nicht so auskennt und ist vielleicht ja in manchen Fällen, wenn man was Neues macht, was man noch nicht so kennt, empfehlenswert. Aber bei einem ganz normalen Transfer von einer Wallet zur anderen, was soll denn passieren? Wenn ich die Wallet-Adresse richtig kopiert habe, was soll denn passieren?
Ja. Da zumindest, dass man es aufteilt, also, dass man alles auf einmal schickt und sowas. Wow.
Ja, das ist interessant. Also, dass er 10.000 auf einmal geschickt hat, er hätte auch sagen können, er schickt 2x5. Aber ich meine, er hatte 80.000.
Okay, er hat genug zum Testen gehabt.
Wäre dann nur ein Teil gewesen. Also, genau.
Alright.
Naja. Auf alle Fälle, Ur-Bitcoin sind wieder mal aufgewacht. Ich glaube, solche Fälle werden wir in den nächsten Jahren immer wieder haben. Aber es ist in dem Fall nichts passiert. Und solange nicht wirklich die Wallets des Satoshis aktiviert werden, glaube ich, ist das einfach nur ein Wahl. Aber man muss dazu sagen, das war die größte Transaktion in einem Tag an Bitcoin, die passiert ist in dieser bei diesen alten Wallets. Also noch nie sind Wallets, die über 10 Jahre alt waren, in so einer Dimension Bitcoin verschoben worden von solchen alten Wallets. Also das muss man auch dazu sagen. Mhm. Na gut, wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Lukas, was gibt es noch zu sagen diese Woche oder die letzten 2 Wochen? Wir kommen ja nur alle 2 Wochen im Sommer zu euch. Markiert euch das, in 2 Wochen sind wir wieder da. Aber jetzt geht's zur nächsten Neuigkeit.
Genau, weil der arme Alex sitzt in Wien und dem ist zu heiß. Er hat nicht einmal die Kopfhörer heute auf, weil die Kopfhörer eben schon zu heiß waren.
Ja, die Kopfhörer sind schon heiß am Kopf. Ich meine, wenn man dann diese Over-Ears hat, deswegen bin ich heute mit den AirPods am Start. Also die sind bedeutend angenehmer, das muss ich schon sagen.
Schöne Grüße aus Tirol. Wir haben's schön hier, das ist nicht so heiß. Okay, wir sprechen über eine meiner Lieblingscoins natürlich, Chainlink. Und zwar Chainlink, wer das nicht weiß, das ist einfach das größte, wichtigste Projekt, was halt Infrastruktur dazu addiert zu dem Ganzen, was Krypto und Blockchain ist. Und da haben sie wieder einen großen Schritt in die Zukunft gesetzt. Das nennt sich Chainlink ACE. Das ACE steht für Automated Compliance Engine, also die automatisierte Compliance-Maschine in dem Fall. Und eben, Chainlink ist auch unter anderem dafür bekannt für das CCIP, das Cross-Chain Interoperability Protocol. Wir haben darüber schon gesprochen, zum Beispiel, dass der...
Warte, wenn ich einwerfen darf, falls ihr die Kryptologen hört, dann habt ihr schon sehr, sehr oft von wegen diesem mir, Protokoll mittlerweile gehört. Genau, also es ist ein wichtiges
Protokoll. Ja, ich bin ja bei Chainlink schon länger dabei, auch war Chainlink Community Advocate für Österreich und so weiter. Und ich fahre vermutlich auch wieder drüber über einen großen Teich nach New York, weil da gibt es die Smart Contract Summit Event-Geschichte. Also zurück zum Thema. Es gibt dieses ACE. Das ist dazu da, weil wir haben ja diese Kryptowelt und jeder weiß, die Kryptowelt ist nicht sehr reguliert, da ist eher der wilde Westen. Und wenn wir davon ausgehen wollen, dass der wilde Westen der Kryptowelt und die traditionelle Finanzwelt, die sehr stark reguliert ist, zusammenwachsen, dann braucht es dieses Zusammenwachsen in Form von sowas wie Compliance und von Dingen wie Know Your Customer, KYC und AML, also Anti-Money Laundering und halt viele, viele Anforderungen, die an diese Finanzinstitute gestellt werden. Damit Finanzinstitute sich in die Blockchain-Welt trauen können, brauchen sie eben diese Versicherung, dass sie, oder diese Absicherung, dass sie Compliance weiterhin einhalten. Das ist halt relativ schwierig gewesen in der Vergangenheit mit Krypto. Deswegen ist Krypto aus der alten Finanzwelt rausgehalten worden. Chainlink arbeitet daran, das eben zu verknüpfen. Das CCIP, das haben wir schon letzte Episode besprochen, Chainlink. Und jetzt sprechen wir über das. Das ACE ist gerade neu. Ich werde ein paar Sachen dazu verlinken, ein Video, ein zweites Video und den Blogartikel und so weiter. Es gibt dann beim ACE, das besteht aus vier Komponenten: Policy Manager, Identity Manager, Cross-Chain Interoperability mit CCIP und Monitoring und Reporting. Also die ganzen Sachen, die halt die Banken und die ganzen Finanzinstitute einhalten müssen, die werden jetzt on-chain damit abgebildet. Es ist ein modulares System, das man für alle quasi irgendwann einmal für alle Finanzinstitute auf der Welt einsetzen kann. Super, super, macht es super easy, dass dieses Zusammenwachsen zwischen TradFi und DeFi geschehen kann. Sie arbeiten zusammen.
Also Compliance kann jetzt auf die Chain gespeichert werden mit diesem.
Es kann abgebildet werden und gebaut. Also über alle Chains hinweg irgendwann einmal kann einfach die Compliance vollständig eingehalten werden. Mhm. Es gibt so einen digitalen Pass, dass du halt überall die Nachvollziehbarkeit hast, dass alles sicher ist, dass eben Geldwäsche und andere Dinge nicht gar kein Thema sind. Leute von Chainlink, Sergei Nazarov, darf ich kurz zitieren, der sagt: ACE sets the foundation to bring over 100 trillion of real-world assets on-chain. Also 100 Billionen an Finanzprodukten, die draußen existieren in verschiedener Form, können jetzt zusammenarbeiten, sagt er, mit der Kryptowelt. Das ist ganz nett.
Was ist jetzt der Mehrwert für unsere Zuhörer? Ich glaube, der Tipp von dir ist Chainlink kaufen, oder? Weil das passiert alles mit diesem Chainlink-Protokoll.
Ich gebe jetzt solche Tipps natürlich nicht. Also dürfen wir auch nicht, oder? Wir sind ja keine Finanzberater.
Nein, ich sage nur, weil was ist der Mehrwert?
Der Mehrwert ist, es schaut einfach weiß. Alle, wir reden ja so oft darüber, dass eben dieser Prozess endlich passiert. Die beiden Welten, TradFi und DeFi, sind nicht mehr getrennt. DeFi ist nicht mehr nur Wilder Westen. Gerade der letzte Bullrun hat sich gezeigt, wie viel da Schindler oder getrieben wurde, ist von schlechten Unternehmen.
Genau, dazu kommen wir jetzt gleich. Also das mit der Compliance im DeFi-Bereich, das ist ja so eine Sache. Mhm. Weil ihr wisst ja alle, das war nicht immer leicht und vor allem die Krypto-Kreditindustrie, die ist sehr stark in Verruf geraten, weil 2021, 2022, da gab es Celsius, Voyager, BlockFi oder wie sie alle hießen, die sind alle bankrott gegangen im letzten Bullenmarkt. Und das Ganze fing an mit dem Luna-Desaster, weil durch Luna haben natürlich viele viel Geld verloren und so auch diese Dienste. Mit hoher Rendite lockten diese Plattformen viele Benutzer an. Teilweise wurde diese Rendite jedoch durch Neuemissionen bezahlt und teilweise gab es die einfach nicht. Also es war ein bisschen einen Hauch von Ponzi-Schema, der war auch dabei, sagen wir so. Und die ganzen Kreditunternehmen, diese Startups wie BlockFi und Voyager und Celsius, die sind dann alle bankrott gegangen. Im Licht dieses Luna-Debakels im Mai 2022, für die sich erinnern. Und am Höhepunkt, bevor dieser Luna-Kollaps passierte, sahen wir 35 Milliarden an Geldern ausgeborgt von diesen Plattformen. Also 35 Milliarden US-Dollar. Danach, als das alles kollabiert war, Ende des Jahres 2022, waren es nur noch circa 7 bis 8 Milliarden, die noch auf diesen Plattformen verliehen wurden. Und das war auch der Moment, an dem eigentlich Tether übernahm. Also seit Ende 2022 spätestens ist Tether bei Weitem der größte zentralisierte Kreditgeber im Kryptobereich. Also da sehen wir wirklich einen Umschwung von diesen Plattformen, Genesis, BlockFi, Celsius und wie sie alle hießen, hin zu Tether. Und Tether, die große Firma hinter dem US-Dollar Tether Stablecoin, die hat diesen Markt quasi komplett übernommen. Jetzt fragen sich vielleicht manche, wie kann ich von Tether direkt Geld ausborgen? Das geht natürlich nicht. Da geht es um Institutionen, um größere Spieler, die von Tether diese Kredite bekommen. Wir sehen bei den zentralisierten Kreditgebern wie Tether, dass wir schon bald wieder Richtung 15 Milliarden gehen. Und auch bei den DeFi-Applikationen sehen wir hier neue Hochs. Also wir sind seit Anfang dieses Jahres schon bedeutend höher, jetzt erstmals über 20 Milliarden, die da wirklich ausgeborgt werden. Und das geht so weiter. Also wir sehen einen deutlichen Aufschwung. Das Kreditwesen auf der Blockchain hat sich erholt. nachdem es ein Hoch von über 60 Milliarden summiert erreicht hatte, also die ganzen DeFi-Plattformen mit diesen zentralisierten Plattformen gemeinsam. Und von diesen 65 Milliarden, die es hatte, ist es abgestürzt auf 15 Milliarden circa im Jahr 2023. Übel. Das war dann zum Boden zu dieser Zeit. Und heute sehen wir wieder bis zu 40 Milliarden. Das heißt, zwei Drittel dieses Verlustes sind wieder aufgeholt. Und ich glaube, oder es sieht stark danach aus, als würde jetzt im großen Bullenmarktfinale ein neues Hoch hier auch bei den Kryptokrediten eintreten. Ich bin sehr gespannt, Lukas. Wie viel hast du ausgeborgt? Hast du auch eine Million ausgeborgt oder wie machst du das?
Was ich aber erzählen kann, ist, 2 Wochen bevor Celsius pleite gegangen ist, bin ich mit jemandem zusammengesessen, der wollte Beratung von mir haben in die Richtung. Der hatte 14 Bitcoin, ja, das sind jetzt 1,5 Millionen in der Gegend, Euro, und der wollte die dort investieren, weil er gesagt hat, alle Leute machen mit den Krediten, ja, kriegst du ja hohe Renditen. Wenn du dein Geld reingibst in Celsius, kriegst du ja 8% dafür, dass du deine Bitcoin innen überlässt.
Ja, das war eben zum Teil aber kein wirklicher Zins, sondern zum Teil wurde das eben gestreckt durch Geld, das gar nicht da war.
Ja, Paper Bitcoin, so, ja. Alles Fake. Celsius hat vorgegeben, eine DeFi-Firma zu sein, war ein CeFi, intransparent ohne Ende. Und ich habe dem das ausgeredet und ich habe dem sagen können, es ist mein Bauchgefühl, das mir das sagt, gib deine Bitcoin nicht auf der Hand. Gerade nicht für so, wenn es eh schon so hohe, lukrative Zinsen sind, noch die angeboten werden, ist es eigentlich eher verdächtig als gut. Und da hatte ich das... Ich glaube, entweder hat er auf mich gehört oder er hat nicht genug Zeit gehabt, bevor Celsius pleite gegangen ist, seine Bitcoin rüberzuschieben, weil er hat dann die Kundenliste hat er bekommen, auf X ist er dann gepostet worden und er war nicht zu finden, er hat nicht seine 1,5 Millionen verloren, aber katastrophal, diese ganze Geschichte. Also immer noch PTSD.
Datenschutz gab es da keinen offenbar.
Ja, das ist geleakt worden. Namen. Und dann haben wir reingeschaut, wer alle hin war, berühmte Namen und so weiter. Ich habe eher ein paar Sachen gefunden.
Yeah. Okay, ich glaube, ich habe euch diese Thematik mit den Krediten hier nicht so leicht erklären können. Es sind halt viele Zahlen. Und ich kann sagen, es gibt einen deutlichen Anstieg, speziell seit Beginn 2024 steigen die Kredite wieder extrem stark an. Es gibt einen tollen Bericht von Galaxy Research, den werden wir euch in der Episode auch verlinken. Da könnt ihr euch das noch im Detail anschauen, wenn euch die Renaissance der Kryptokredite noch im Detail interessiert. Und jetzt gebe ich wieder zurück an dich, Lukas. Ich glaube, du hast uns noch was zu berichten.
Ich habe immer viel zu berichten. Und jetzt zum Beispiel habe ich von etwas zu berichten, von dem man lange nichts mehr gehört habe. Ich weiß nicht, ob du auch Bakkt noch kennst, von damals, so 2017, 2018, der damalige Bullrun.
Bakkt meinst du?
Bakkt oder Bakkt? Ich habe immer Bakkt gesagt dazu.
Ja, das ist dieses Bakkt, das war damals natürlich eine gehypte Sache, weil halt das erste Mal war das ein großes TradFi-Unternehmen, das direkt von der Börse kam oder wo die Börse dahinter steckt, in den Kryptobereich rein wollte. Das habe ich so in Erinnerung. Und ja, heute ist das ja obsolet, weil es gibt ja hunderte Dienstleister, die das machen.
Aber damals war das sowas von besonders, weil es war nämlich nicht nur ein großes Unternehmen, sondern es war eines der größten überhaupt, nämlich der Intercontinental Exchange, in Klammer ICE, sagt man dazu, also nicht verwechseln mit den Leuten bei Donald Trump, ICE, die die ganzen Mexikaner rausschmeißen, sondern... Intercontinental Exchange.
Also nicht mit dem Intercity Express.
Auch damit nicht. Aber ICE, das kennen wenige Leute, aber das ist halt die Mutterfirma von der New York Stock Exchange, von der New Yorker Börse und auch von vielen anderen Börsen auf der Welt ist das die Mutterfirma. Und die haben Bakkt gemacht. Und das war damals quasi das erste Mal, dass man berichten konnte, dass so ein traditionelles Finanzunternehmen großes, bekanntes, weltweit relevantes Finanzunternehmen eine Bitcoin-Handelsplattform in der Form gebaut hat. Für den regulierten Handel, für die Verwahrung von Bitcoin.
Ja, aber das ist ja dann nie auf den Markt gekommen. Ich kann mich erinnern, damals, es wurde viel darüber gesprochen, jetzt kommen die Banken, jetzt kommt die Börse, die TradFi, das kommt alles in Krypto. Es wird umgehen, Bitcoin geht auf über 100.000, hat es damals geheißen.
Stimmt, war zu früh.
Wir sind dann... Genau. Und dann ist nichts passiert. Dieses Bakkt ist niemals gekommen.
Große Enttäuschung. Ja. Aber jetzt freue ich mich zumindest, jetzt im Ende Juni 2025 ist Bakkt zurück. Also Bakkt ist back. Sie haben die Unternehmensrichtlinien geändert. Die Firma darf nun eben selbst auf eigene Bilanz Bitcoin kaufen. Und sie werden dazu 1 Milliarde an Finanzierungsrahmen rausgeben, also eine Form von Wertpapieren. Wir kennen das, was wir gerade sprechen. Wir sprechen von der nächsten Geschichte, der nächsten und des nächsten Unternehmens.
Also wird das einfach ein Bitcoin-Reserve-Unternehmen.
Nächste Bitcoin-Treasury, also Bitcoin-Vermögensverwaltungsfirmen sind ja voll im Trend. Es gibt immer mehr und immer mehr.
Also Pakt ist keine Firma mehr, keine Krypto-Plattform zum Handeln, sondern es wird jetzt ein Bitcoin-Vermögenswert-Unternehmen, so wie MicroStrategy.
In die Richtung wird es gehen, ja. Also Pakt ist ja seit 2023 an der Börse, auch public, kann man handeln. Und damit können Sie auch eben diese Dinge, also 2021, Verzeihung, Publicly Listed Company 2021 an der New York Stock Exchange, das seit April haben Sie auch Apex Crypto und so weiter gekauft und so weiter und so fort. Jetzt gibt es die Back Holdings.
Ich habe damals tatsächlich, Lukas, als einer von wenigen, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es eh mehrere Leute, ich habe mir tatsächlich schon ein Konto auf Bank gemacht gehabt, bevor das überhaupt live war, ja.
Ich glaube, das habe ich auch gemacht.
Also da konnte man sich voranmelden oder so. Aber das war dann irgendwann wieder fort.
Na eben, wir haben vom Pakt schon gar nicht mal lange gesprochen, aber es ist wieder da und es ist jetzt die nächste von vielen, vielen, und vermutlich werden noch einige dazukommen, die nächste Bitcoin-Treasury-Firma auf dem Markt. Und damit gehen wir weiter. Was hast du noch zu berichten?
Ja, ich habe noch ein paar andere Neuigkeiten. Ich wollte das jetzt den Rahmen nicht sprengen. Es passiert viel, wo man nicht allzu viel darüber zu berichten hat. Auf einer Seite hat Trump ja The Big Beautiful Bill
BBB
ins Leben gerufen oder hat er verkündet und die ist ja jetzt auch durchgegangen, also in Amerika, die wurde bestätigt vom Repräsentantenhaus. Also wir wissen jetzt, diese Big Beautiful Bill, die kommt und da gibt es ganz viele Podcasts, ganz viele Wirtschaftsdiskussionen und, die sprechen darüber. Das wollen wir jetzt nicht aufblasen, was das ist, aber was Analysen sagen und was das für eine Auswirkung auf Krypto haben könnte. Denn auch wenn das für die Haushaltsverschuldung der USA fatal ist, bedeutet das vermutlich wieder weitere Geldmengeninflation. Ja. Und eines wissen wir, Lukas, von einer solchen Geldmengeninflation profitieren in erster Linie stets harte Vermögenswerte.
Richtig.
Und was ist der härteste Vermögenswert, den wir kennen? Gold. Das ist Bitcoin. Und deswegen allen voran wird natürlich Bitcoin davon profitieren. Also das ist die nächste Neuigkeit. Super toll. Die Big Beautiful Bill ist für Krypto sicher langfristig gut. Wer viele Dollars hält, der sollte eher vorsichtig sein. Ich glaube, fürs Fiat-System ist es nur ein weiterer Schuss, bevor es irgendwann den ganzen Lasten seiner Schulden erliegen wird.
Die Schulden ist eine Katastrophe. Sein Trumps bester Freund, Elon Musk. Elon Musk ist ja nicht mehr bester Freund mit Donald Trump.
Aber das besprechen wir vielleicht auch ein anderes Mal. Ja.
Ich sage mal, wir sind bei 36,2 Billionen und diese BBB soll das auf bald 40 Billionen an Staatsverschuldungen in den USA nach oben treiben. Hohe Staatsverschuldung heißt hohe Inflation in der Zukunft. Zum Absichern dagegen gibt es Bitcoin und Gold.
Ja, und dann gibt es den ersten Solana-ETF, der ohne Zulassung gestartet ist. Und das ist auch ganz interessant. Der ist jetzt einfach gestartet. Weil zuerst war das so, es hat geheißen, Solana-ETF angesucht, wir warten auf die Zulassung und so. Wir haben ja öfters darüber berichtet, dass ein Solana-ETF kommen wird wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt ist er aber da und das aber noch vor jeglicher Zulassung. Seit Mittwoch wird er nun gehandelt. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, wie geht das? Wie kann der ohne Zulassung jetzt erscheinen? Und das Unternehmen Rex Shares hat einen kreativen Weg gefunden, die Regulierung zu umgehen und bietet den eben jetzt seit Mittwoch an. Also seit Mittwoch kann man den handeln. Und im ersten Tag gab es Zuflüsse von 12 Millionen US-Dollar. Das soweit zu Solana. Also alle Solana-Bros, jetzt Daumen hoch für die Folge. Ich hoffe, euch gefällt das, was wir berichten. Und zur letzten Neuigkeit, Kurzneuigkeit, kommt jetzt noch Nanolabs. Vielleicht hast du davon gehört, Lukas. Nanolabs ist das erste BNB-Reserveunternehmen. Also was es mit Bitcoin und Ether schon gibt, das gibt es jetzt auch mit BNB, also dem Binance-Coin. Der wurde von Nanolabs als Reserveasset jetzt genannt und das Ziel von Nanolabs ist es, 10% des Gesamtumlaufs von BNB zu erwerben.
Okay, nicht schlecht. Deswegen ist auch BNB relativ gestiegen.
Das ist heftig viel.
In letzter Zeit, ha?
Na, BNB hat sich seit 2 Jahren nur seitwärts bewegt. Ich bin ja Halter, ich weiß das ja. Aber hoffentlich tut sich jetzt mal was. Und damit gebe ich wieder zu dir, Lukas. Ich glaube, eine Neuigkeit hast du noch für uns, bevor wir dann zur Kryptokultur kommen.
Wir sprechen ja immer von Stablecoin Summer, ist ein Spaß, ja. Es gibt jetzt die Tokenized Stock Week. Warum? Weil letzte Woche drei große Unternehmen Tokenized Stocks angeboten haben, also tokenisierte Aktien. Das ist Robinhood und das ist Kraken Exchange und das ist Coinbase, also Gemini eigentlich von Coinbase in der Form. Und das ist relativ cool, weil nämlich gerade Robinhood, wer das nicht kennt, die hat einen coolen Background. Da sind zwei Leute draufgekommen, die waren, glaube ich, beim Morgan Stanley bei der Bank draufgekommen. Die ganzen Gebühren, die Bank eigentlich nimmt für das Aktienhandeln, ist eigentlich für nichts da, diese Gebühren. Also da wird nichts bezahlt damit, das wird nur eingenommen. Dann sind sie draufgekommen, sie könnten das wesentlich billiger machen. Deswegen heißt die App Robinhood und du hast dort nichts bezahlt. Die haben sich, also, das ist ein bisschen komplexer, die haben die Revenues, die sie gebraucht haben, anders da eingenommen. Aber für dich war das gratis Aktienhandel. Robinhood ist auch bekannt geworden mit den Meme-Stocks und mit GameStop und so weiter. Relativ bekannt. Jetzt in Europa sind sie auch schon seit der Zeit. Und seit diesem Monat in der Gegend kann man 200 tokenisierte Aktien kaufen. Das sind also Aktien, die sind als Token auf einer Blockchain zu Hause. Das ist also, du kriegst keine Dividenden. Du kriegst schon Dividenden, aber hast keine Stimmrechte. Das ist einfach so ein Derivat quasi, rechtlich gesehen, bildest damit einfach 1:1 den Wert einer Aktie ab und handelst es nicht über einen traditionellen Intermediär, die oft einmal sehr altmodisch funktionieren und sehr mühsam sind und auch teuer sind, sondern du handelst es direkt auf einer Blockchain. In dem Fall hier ist es die Arbitrum Layer 2 Geschichte, die hier auch im Markt abgeht, wie wir gesagt haben, relativ gut gestiegen ist im Preis. Tut Arbitrum auch einmal gut, wieder im Preis zu steigen. Wo da einiges abgebildet wird. Bei Kraken sind es ca. 60, sind halt alles dabei, was du brauchst. Also Tesla, Nvidia, die ganzen großen Namen sind dabei. Werden noch mehr kommen in der Zukunft.
Und aber Lukas, das ist jetzt 24/7 Handel.
Genau, das wollte ich noch sagen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, weil mit diesen tokenisierten Aktien, das ist so eine Geschichte. Da gibt es einige Angebote, wo die Aktien zwar tokenisiert sind, aber am Ende des Tages kann man sie trotzdem nur zu Börseöffnungszeiten handeln, weil das Risiko so groß ist abseits der Öffnungszeiten. Mhm. Ja, was ist der große Vorteil dann?
Ja, du hast es günstiger, schneller. Du brauchst die 3 Tage warten, bis die ganzen Prozesse im Hintergrund abgelaufen sind.
Aber in dem Fall ist es aber wirklich 24/7.
24/7, also nicht 24/5, also auch am Wochenende. 24/7 kann man mit diesen Dingen handeln. Ja, das ist auch vielleicht relevant. Das muss man genau anschauen, weil es ist schon interessant, weil wenn der echte Aktienmarkt, da tut sich nichts und du kannst am Wochenende aber, also echte offizielle Aktienmarkt, du kannst auch abseits noch solche Aktien traden, aber hier kannst du halt jederzeit, Tag und Nacht, auch am Wochenende, wenn zum Beispiel am Wochenende was Großes passiert, was Wichtiges passiert, kannst du das direkt abbilden quasi mit deinen Transaktionen, kannst handeln, weil sonst muss man immer warten, bis am Montag die Aktien öffnen und dann gibt es eben das Vorbörsliche, wo man sieht, wo es in welche Richtung es gehen könnte und sowas. Und das ist interessant, weil ich weiß, dass einige traditionelle Anbieter von Aktienhandel ja auch in die Richtung gehen wollen. Die wollen ja die Zeiten verlängern zum Beispiel und die wollen mehr Tage hinzufügen. Und es wird vermutlich so sein, dass mir Leute, die investieren im Leben, bald nochmal überhaupt nicht mehr schlafen können, weil Krypto ist schon so, dass es 24 Stunden online ist. Das war früher schlimmer, zu den noch volatileren Zeiten von 2017. Da bin ich ja teilweise mehrfach pro Nacht aufgewacht mit meinen Alarmen, weil wieder irgendwas passiert ist. Mittlerweile ist das weniger wild, weniger volatil alles zusammen. Aber es ist immer noch spannend, jeden Tag in der Früh aufzuwachen und das allererste die Preise zu checken, ja.
Ja, das ist sicher eine gute Beschäftigung. Die klingt sehr, sehr produktiv.
Sehr gesund,
Lukas,
für die mentale Gesundheit.
Ich glaube auch. Also da gibt es heute zum Glück professionelle Hilfe. das braucht man, wenn man ein überschaubares Vermögen hat und wenn man zu viel investiert hat vor allem. Deswegen hier die Warnung, investiert nicht den letzten Cent, den ihr zum Leben braucht, weil dann schlaft ihr auch noch gut. Und wenn ihr anfangt, also wirklich von vorne beginnt, dann seid ihr ja ein Schrimp und dann habt ihr gar nicht so viel, also ihr habt auch nicht so viel zu verlieren. Und damit kommen wir zur Kategorie Kryptokultur heute. Ich wollte über die Meeresbewohner des Krypto-Universums sprechen oder des Krypto-Ozeans sprechen, weil wir ja heute von diesem Wal gesprochen haben, der nach 14 Jahren aufgewacht ist. Und wenn man von einem Wal spricht, dann hat der über 1000 Bitcoin. Und eigentlich, Lukas, ist dieser Wal, von dem wir gesprochen haben, nicht ein Wal, sondern ein Buckelwal per Definition, weil über 5000 sagt man sogar Buckelwal. Und und es gibt also diese Tiere, diese Meerestiere des Krypto-Ozeans. Und wenn du in Krypto einsteigst, wenn du noch keinen Bitcoin hast und gerade beginnst, dann bist du ein No-Coiner. Das ist der Begriff, den man hat für Leute. Ist ein bisschen so Spaß, aber vielleicht auch, man gehört auch nicht dazu, wenn man null Bitcoin besitzt. Das sind alle No-Coiner, also die Anti-Krypto-Leute, das sind alle No-Coiner.
Don't be a No-Coiner.
Und wenn du dann...
Be a No-Coiner.
Ja, und wenn du dann hergehst und deine erste Transaktion machst, deinen ersten Bitcoin kaufst, das muss kein ganzer sein, wenn es der erste Satoshi ist, dann bist du ein Shrimp. Und der Shrimp, das sind alle Bitcoiner, die unter einem Bitcoin
besitzen. Das sind viele Menschen jetzt.
Also ganz, ganz wichtig, es werden immer mehr und es wird immer schwieriger. Es wird wahrscheinlich fast nur Shrimps geben in Zukunft. Also fast jeder wird zum Shrimp, wenn er einsteigt, weil man sonst sehr viel Geld braucht. Von Glassnode gibt es eine Aufstellung, die ist aber jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich habe leider keine neuere gefunden. Da hat man damals, ich glaube, das kommt aus dem Jahr 2021, da waren ca. 5% der Bitcoin-Halter Shrimps. Und wenn du einen Bitcoin hast oder 1 bis 10 Bitcoins, dann bist du eine Krabbe. Man redet auch vom sogenannten Holecoiner, sobald man einen Bitcoin oder mehr hat. Das ist dann ein Holecoiner, also einer, der einen ganzen Coin wholesome. Hat.
It's wholesome to be a Holecoiner.
It's definitely wholesome for your, für dein Wohlbefinden ist das wholesome. Auf alle Fälle hast du dann als Krabbe einen Bitcoin oder mehr. Mit 10 Bitcoin, da bist du in der Kategorie vom Lukas, da bist du der Oktopus, dass du so in dieser Gegend unterwegs bist. Oder die Leute, die man halt noch kennt, wo man sagt, hey, die sind schon lange dabei.
Warum glaubst du,
die
ich ein Oktopus
zwischen
bin?
Zwischen 10 und 50. Bist vielleicht ein
What
Fisch?
The fuck?
Vielleicht
Nein.
ist auch ein Fisch, der Lukas, also ich weiß es nicht.
Sperr mal die Haustür zu, also bevor da jemand mich besuchen kommt.
Auf alle Fälle von 10 bis 50 BTC ist man ein Oktopus. Ab 50 BTC spricht man vom Fisch. Warum der Oktopus unter dem Fisch ist, ist ganz interessant, weil der Oktopus kann ja ziemlich imposant werden. Ab 50 BTC ist man dann ein Fisch. Bis zu 100, ab 100 spricht man dann vom Delfin. Ab 500 vom Hai und ab 1000 dann eben vom Wal. Und da gibt es noch die Spezialkategorie, das ist der Buckelwal, das ist der ab 5000. Warum man nicht den Blauwal nimmt, keine Ahnung, ob man mit 80.000 dann einen Blauwal ist.
Oder Megalodon.
Dieser, genau, also auf alle Fälle irgendein ein riesiges Urzeitwesen, das noch größer ist. Dieser heutige Wal, das ist ein ganz großer Wal, weil der hatte 80 Mal, der könnte 80 einzelne Wale sein sozusagen. Und damit habe ich euch die Meerestiere der Bitcoin-Halter zusammengefasst. Etwas, das man wissen sollte, wenn man im Kryptobereich unterwegs ist. Und damit gehen wir zu was ganz Lustigem, nämlich die Skurrilität der Woche. Lukas, was hat die Europäische Union schon wieder gemacht?
Ja, unsere Spezialfreunde der Europäischen Union. Also, wie gesagt, das sind die Leute, die behaupten, dass die Geldmenge keinen Einfluss auf Inflation hat. Die nicht in der Lage waren, auf Inflation zu reagieren oder es überhaupt früh genug zu sehen und so weiter und so fort. Und die hin und wieder lustige Artikel schreiben über, wie schlimm doch Bitcoin ist und dann jedes Mal falsch liegen. Und das sind die Leute, die an der Central Bank Digital Currency arbeiten, nämlich den digitalen Euro. Haben wir schon ein paar Mal besprochen. Kommt bald, kommt schneller als erwartet vermutlich. Und da gibt es schon relativ viel Skepsis in der ganzen Bevölkerung. Grundsätzlich gibt es Skepsis gegenüber Frau Christine Lagarde und gegenüber der EZB. Ist auch gerechtfertigt, in der Vergangenheit hat die EZB einige Dinge gemacht, die ich persönlich nicht sehr gut finde. Oder sagen, es war nicht gemacht, die sie machen hätte sollen und sowas. Die Skepsis ist hoch und so weiter. Und die Leute haben ein bisschen Angst vor dem digitalen Euro, weil nämlich der digitale Euro, da schwingt mit, da kann überwacht werden, was ich mit meinem Geld mache. Okay, und ich will jetzt nicht vorwegnehmen, es ist einfach so ein lustiges Video. Sie wird gefragt zum digitalen Euro und das ist ihre Antwort. Eine Sekunde.
I'm a little worried about what will happen to them with the digital euro. Can you encourage them? Why is the digital euro good for people like you?
The digital currency, where it has been piloted, and there is only one which is clearly now launched in a very small country, but it is piloted on a fairly large scale in China, is of use and of service to all citizens. So it is not something that is good for the elite or is good for the young or is good for some versus others. If it is well done and if it is well implemented, it would be of service to all citizens. Yeah.
Ich glaube, Lukas, mit well done meint sie, dass man dann ein Social Credit System noch dabei hat. Das kann man noch mit einprogrammieren. Das heißt, das ist praktischer. Da kann man die Bürger dann natürlich leichter kontrollieren.
Ja, sie ist einfach, man kann ihnen einfach nicht helfen. Man kann ihnen nicht helfen. Es ist einfach, die Leute haben eh schon Angst, dass sie überwacht werden vom Digital-Euro. Und was kommt dann als Beispiel, das sie liefert? Es kommt China. Massenüberwachung China. Der Xu Zi Renminbi. Oder Shuzi Huobi, also Huobi, wenn du nicht gewusst hast, heißt Währung. Shuzi, digitale Währung. Der digitale...
Ah, Huobi, die Börse, genau. die es mal gab, die jetzt HTX heißt.
Huobi aber. Heißt der Währung. Ich spreche ein bisschen Chinesisch. Das war auch schon alles, was ich kann.
Das wusste ich nicht, dass du Chinesisch kannst, aber auch eine neue Fähigkeit, die du jetzt preisgegeben hast. Also Lukas, falls jemand mit Chinesen interagieren muss... möchte im Kryptobereich, der Lukas ist euer Mann, der kann auch dort helfen.
Kann auch über Russisch
und dann, ja, Russisch kann er auch, siehst. Naja, und dann wollen wir kurz noch zum Tipp der Woche kommen. Es ist nämlich endlich soweit. Der Sonic Airdrop, auf den wir so lange schon gewartet haben, also die zugehört haben und die mich kennen, die wissen, dass ich halt vom Sonic-Netzwerk oft gesprochen habe, dieser S-Airdrop, der kommt jetzt wirklich und zwar für das erste halbe Jahr dieses Jahr. Die Aktivität, die man gemacht hat zwischen Anfang des Jahres und Ende Juni, die wurde in Punkten auch gespeichert und da gibt es einen Mega-Airdrop und der wird zufällig bekannt gegeben zwischen 15. und 22. Juli. Finde ich ziemlich cool, dass man das nicht vorweg quasi schon so einen Zeitpunkt nennt, sondern dass man sagt, es gibt ein Zeitfenster von einer Woche. Und zu einem zufälligen Zeitpunkt in diesem Intervall wird der beanspruchbar. Was ich jetzt nicht ganz noch weiß, ist, ob das pro Person unterschiedlich ist oder ob das für alle zur gleichen Zeit kommt. Aber auf jeden Fall ist es ein zufälliger Zeitpunkt und deswegen wollte ich das heute sagen, weil wir hören uns ja erst wieder am 21., wenn die nächste Folge rauskommt. Und bis dahin ist die Frist schon fast vorbei. Also wir werden vermutlich schon darüber berichten können das nächste Mal, dass der Airdrop tatsächlich auch beanspruchbar ist. Also haltet Sonic Labs im Auge, abonniert am besten die Glocke auf X, dann verpasst ihr nichts, weil dann wisst ihr, wann dieser Airdrop wirklich verfügbar ist, falls ihr mitgemacht habt beim S-Airdrop. Und damit bedanke ich mich euch heute wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer weiterhin. Haben wir noch einen Ausblick, Lukas? Wollen wir noch was sagen? Ich glaube, die Allzeithochs kommen. Beim nächsten Mal haben wir sicher gute Fans, Neuigkeiten.
Wenn es schnell passiert, dann müssen wir vielleicht eine kurze Extra-Folge einplanen.
Im Ausblick haben wir sonst nur, ich glaube, die Inflationszahlen kommen von, ich habe hier Großbritannien und die EU mit 16. und 17. Juli, da wird die Inflationsrate bekannt gegeben und ich glaube, du hast gesagt, USA kommt auch.
USA kommt am 15., also in diesem Zeitraum finden wir, das ist für alle, genau. Für die ganzen Zentralbanken deshalb wichtig. Inflation also, sagt uns ungefähr, ob die Zinsen nochmal gesenkt werden. In den USA sind sie immer noch relativ hoch, gerade im Vergleich zu Europa. Die Schweizer sind jetzt wieder auf 0% runtergegangen zum Beispiel. Und Donald Trump will ja nichts lieber als den Jerome Powell loswerden. Und da gibt es ja schon auch die Gerüchte, dass der nicht mehr lange Chef der Zentralbank sein könnte, weil Donald Trump hat ja auch das Riesenproblem. Er muss ja ganz viele Staatsverschuldungen von den USA neu finanzieren und er hat hohe Zinsen derzeit. Das ist sehr, sehr blöd für ihn. Auch mit der Big Beautiful Bill, die er da jetzt gemacht hat. Aber das bedeutet eine Sache, weil du davor schon darüber gesprochen hast, die Geldmenge wird ja ausgeweitet durch die BBB. Mal die Frage, das Zweite, was noch dazu kommt mit der Geldmenge, ist, dass eben dieser neue Nachfolger bei der Federal Reserve, bei der Zentralbank der USA natürlich Zinsen senken wird, sehr wahrscheinlich. Das wird der Trump schon drauf schauen, dass das so kommt. Und gesenkte Zinsen, schlecht für gut für manche, schlecht für andere. Für uns grundsätzlich gut im Kryptobereich, weil das heißt immer, es korreliert mit höheren Kryptopreisen, sagen wir mal so.
Genau, also 15., 16., 17., da gibt es dreimal Inflationszahlen zu berichten. Und damit sagen wir Servus bis in zwei Wochen bei Die Kryptologen. Bis dann.
Macht es gut, Leute. Kühlt euch ab und schönen Sommer.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.